Wenig später saßen sie zu viert um den Besprechungstisch. Vor ihnen lag der Ausdruck einer E-Mail aus Augusta. Als Anhang enthielt sie ein Foto. »Was ist das?« fragte Decker. »Die Tätowierung zeigt ein sogenanntes Ulfbeert-Schwert«, entgegnete Dr. Sarah Hunter, die Forensikerin im Team. »Eine damals hochmoderne germanische Waffe aus dem frühen Mittelalter in Europa. Wofür es allerdings steht, kann ich nicht sagen. Noch nicht jedenfalls.« »Und was hat das mit den Toten vom Moosehead Lake in Maine zu tun?« wollte Cotton wissen. »Genau das wollen wir herausfinden«, gab ihm Hyde zur Antwort. »Der Flieger nach Bangor, Maine, geht um 19.49 Uhr. Es reisen Special Agent Decker und Cotton. Dr. Hunter recherchiert die weiteren Hintergründe dieses Wunderschwertes und seine Bedeutung. Damit ist die Sitzung geschlossen.« »Ach, Mr. High«, sagte Jeremiah Cotton im Hinausgehen, »herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.« Kapitel 4. Recherchiert die weiteren Hintergründe dieses Wunderschwertes und seiner Bedeutung. So hatte Mr. High die Aufgabe formuliert. Dr. Sarah Hunter, die für das G-Team Analysen verschiedenster Art durchführte, setzte sich in ihrem Labor an den Laptop, um sich von dem Ulfbeert-Schwert und seiner Bedeutung ein Bild zu verschaffen. Sie hatte zwar bereits von der Waffe gehört, hatte sie aber in keinen Zusammenhang mit einer in der Gegenwart existierenden Gruppe oder Organisation gebracht. Jedenfalls wusste sie, dass Ulfbeert-Klingen Spitzenprodukte des Mittelalters darstellten. Das war auch schon alles. Bei der Suche stieß sie auf die Website der Wallace Collection in London. Zu deren englischer Kunstsammlung gehörte auch ein großer Bestand an Rüstungen und Waffen. Ein Bericht beschrieb die Laboruntersuchungen, die an 44 Ulfbeert-Schwertern vorgenommen worden waren. Alle mit der Signatur Ulfbeert versehenen Kriegsgeräte waren aus besonders hochwertigem Stahl geschmiedet worden. Die Kriegsgeräte waren vom 9. bis zum 11. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet. In Irland und Spanien, in Frankreich und Deutschland, in Italien und Kroatien. Ulfbeert war ein fränkischer Name, erstmals erwähnt in Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen in der Schweiz. Dr. Hunter konnte sich allerdings keinen Reim auf diese Informationen machen. Was hatte das Schwert mit der Tätowierung auf dem Rumpf eines toten Mannes in Maine zu tun? Sie ging in die angrenzende kleine Küche und braute sich einen starken Kaffee. Zurück am Laptop suchte sie weiter, betrachtete Bilder und Fotos des Schwertes, las komplizierte Abhandlungen und kam trotzdem nicht vorwärts. Konnte sie tatsächlich nichts zu dem Fall beitragen? Das durfte nicht sein. Es musste ja nicht gleich die wundersame Auflösung aller Rätsel sein, aber ein klein wenig sollte Dr. Sarah Hunter allemal beisteuern können. Das verlangte allein schon der Stolz von der hübschen, dunkelhaarigen Frau. Hatte Mr. High nicht erwähnt, dass der ums Leben gekommene Fahrer in Rikers Island eine 5-jährige Gefängnisstrafe abgesessen hatte? Dr. Hunter wählte die Nummer des Gefängniskomplexes auf der Insel im East River von New York. Es dauerte eine Weile, bis sie die richtige Person an den Apparat bekam. Die stellvertretende Direktorin Rebecca Walmers betreute den Bereich, in dem Leroy Sliver eingesessen hatte. »Ich erinnere mich gut an Leroy«, sagte sie mit getragener Stimme, der anzuhören war, dass sie respektiert wurde. Dr. Hunter schätzte sie auf über 60, aber Stimmen sagten häufig nichts oder nur wenig über das Alter des Sprechers oder der Sprecherin aus. »Mit wem war er auf der Zelle?« fragte Dr. Hunter. Leroy war ein großer, schwarzer Kerl, der meist gutmütig auf Streiche oder Anfeindungen reagierte, fuhr Rebecca Walmers, ohne auf die Frage einzugehen, fort. Er konnte sich gut zur Wehr setzen und hatte ein Händchen für Basketball. Ich möchte sogar sagen, er war der beste Werfer, den wir seit langer Zeit hatten. Das verschaffte ihm viele Freunde, aber naturgemäß auch ebenso viele Feinde. »Mit wem?« versuchte es Hunter erneut. »Tja, mit wem?« »Schwer zu sagen«, entgegnete die Direktorin langsam, als müsste sie darüber nachdenken. Dr. Hunter hörte Papier rascheln. Es entstand eine Pause. Dann sagte Mrs. Walmers, Also, er hatte zwei Freunde. Einer der beiden war Chinese. Der Bursche wurde vor 3 Monaten in Chinatown erschossen. Wie er hieß, weiß ich leider nicht mehr. Die Akten wurden inzwischen an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben. Und der andere? Der andere, einen Augenblick. Der andere hieß, ich komme nicht mehr drauf, sorry. Leroy und dieser andere Bursche hockten immer zusammen, ich erinnere mich genau. Sie redeten, lachten und rauchten zusammen. Keine Ahnung, was es da zu besprechen gab. Ach ja, Leroy nannte ihn Lobo. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ist das alles? Fragte Dr. Hunter enttäuscht.
Ja, leider. Fragen Sie Leroys Bewährungshelfer. Vielleicht kann Ihnen der weiterhelfen.
Rebecca Walmers nannte Namen und Telefonnummer des Mannes. Damit war das Gespräch beendet. Dr. Hunter wählte die angegebene Nummer. Als hätte der Teilnehmer darauf gewartet, meldete er sich sofort auf der anderen Leitung.
James Bellona hier. Du kannst mich Jimmy nennen. Was darf ich für dich tun?
Hier ist Jessica Sliver,
sagte Dr. Hunter in weinerlichem Tonfall.
Ich bin die Schwester von Leroy. Ich möchte Sie was fragen.
Die Schwester von Leroy Sliver? Ich wusste gar nicht, dass Leroy eine Schwester hatte.
Was meinen Sie mit hatte, Mr. Bellona? Ist ihm was zugestoßen? Ich hatte es im Gefühl. Ihm ist was passiert, oder? Sagen Sie schon.
Eine Weile herrschte Stille in der Leitung. Dann raffte sich der Bewährungshelfer zu einer Antwort auf.
Leroy war ein guter Kerl, wie du sicher weißt, Jesse. Aber manchmal tat er Dinge, die man nicht tun sollte.
Sagen Sie mir, was los ist,
heulte Dr. Hunter und beglückwünschte sich insgeheim zu ihren darstellerischen Fähigkeiten. James Bellonas Antwort kam so trocken wie das Tal des Todes.
Leroy ist von uns gegangen.
Oh mein Gott!
Es tut mir so leid, Jessica. Aber er ist oben in Maine tödlich verunglückt.
Was ist passiert? Wurde er ermordet?
Nein,
sagte Bellona so milde wie möglich. Dein Bruder ist ertrunken. Er sollte einen Truck fahren. Doch damit ist er in einen See gestürzt. Die näheren Umstände kenne ich leider auch nicht, aber er ist ganz einfach ertrunken. Das ist alles, was ich weiß.
War er allein?
Keine Ahnung.
Dr. Hunter wollte nun endlich auf den Punkt kommen.
Sagen Sie, kennen Sie jemanden, der mehr über die Umstände weiß?
James Bellona räusperte sich. Man hörte, wie er sich eine Zigarette anzündete.
Eigentlich darf ich das nicht. Oh, bitte, ich will doch nur Gewissheit, was mit meinem Bruder passiert ist,
gab Dr. Hunter zurück.
Nun ja, er hatte wohl einen Freund. Eher einen Kumpel, von dem er manchmal sprach, wenn wir uns unterhielten. Sein Name ist Cummings. Nein, Cunningham, nein, Cunningham. So stimmt es. Lobo Cunningham ist sein Name. Er hat eine Bude am Hudson, wenn er da noch ist.
Haben Sie seine Adresse?
Bat Dr. Hunter.
Moment, ja. Edgewater, Undercliff Avenue Nummer 18. Muss eine echte Bruchbude sein, was man so hört.
Oh, vielen Dank, Jimmy,
bedankte sie sich und legte auf. Nun hatte sie einen Namen und eine Adresse, die sie Leroy Sliver zuordnen konnte. Mr. High konnte nun Steve DiLaggio im Team ihr Mann für die Undercover-Einsätze auf Lobo Cunningham ansetzen. Vielleicht wusste Cunningham etwas über die Fuhre, die den armen Leroy nach Maine gebracht und dort in den nassen Tod geschickt hatte. Kapitel 5. Die Maschine landete pünktlich um 23.09 Uhr auf dem Flughafen von Bangor, Maine. Der Anflug war stürmisch gewesen. Dunkle Wolken schickten Regen und Wind. Die Temperatur lag bei gefühlten 5 Grad unter dem Gefrierpunkt. Für die nächsten Stunden kündigte sich ein Blizzard an. Die Passagiere wurden über Lautsprecher aufgefordert, im Airport zu bleiben und erst am nächsten Morgen weiterzureisen oder die erzwungene Pause in einem der nahegelegenen Hotels zu verbringen.
»Wir fahren«,
fauchte Cotton ungeduldig. »Ich bleibe keine Sekunde hier«, bestätigte Decker. Im selben Augenblick stellte sie fest, dass sie einen warmen Designerschal zu Hause gelassen hatte. Sie eilten hinüber zu Grasshoppers. Dort gab es Schals in allen Farben, Längen und Preisklassen. Während Decker einen auswählte, telefonierte Cotton mit dem Kollegen vom örtlichen FBI-Büro. »Was für einen Wagen habt ihr für uns? Ihr wollt doch nicht etwa jetzt noch losfahren. Ein Schneesturm ist im Anzug. Wir fahren trotzdem.« »Seid ihr sicher?« warf der Kollege am anderen Ende der Leitung bedenklich ein. »Also, was für einen Wagen habt ihr?« knurrte Cotton zurück. »Einen roten Jeep auf dem Parkplatz«, lenkte der Kollege ein. Sie beendeten das Gespräch. Inzwischen fiel der Schnee in großen Flocken vom Himmel. Man sah die Hand nicht vor den Augen, genauso wenig wie den roten Jeep. Eine geschlagene halbe Stunde irrten sie auf dem riesigen Gelände herum. Erst als sich eine kleine Schneelawine durch eine Windböe von einem Autodach löste, erkannten sie ihr Gefährt. Der Schlüssel steckte, und Decker, die ewige Sicherheitsfanatikerin, fluchte innerlich über die Nachlässigkeit der Kollegen vor Ort. In New York hätte ihn Mr. High solche Methoden längst ausgetrieben. Aber hier war Bangor, hier war Maine, der Pine Tree State und damit hintertiefste Provinz. Selbst in Grinnell, Iowa, in dem Kaff also, in dem Cotton aufgewachsen war, war es besser als hier. Dort gab es freundliche Menschen, die man fragen konnte, die einem halfen, wenn man nicht weiter wusste, und die nicht knurrten wie ein angeschossener Bär, wenn man einfache Fragen stellte. Allerdings gab es in Grinnell auch keinen Flughafen. Der Wagen schien gut in Schuss zu sein, besaß ein Allradgetriebe und, was im Moment das Wichtigste war, der Jeep hatte eine hervorragende Heizung. Während die Außentemperatur rapide fiel, hatte es im Inneren des Jeeps wohlige 24 Grad. Nur die Standheizung fehlte, wie sie später bemerkten. Cotton nahm den Weg über die 95 nach Halton, wandte sich dann nach Osten in Richtung Moosehead Lake in den Longfellow Mountains im Piscataquis County. »Tolle Gegend«, maulte Cotton. Der Scheibenwischer war schwer beschäftigt. Man konnte sogar behaupten, er war restlos überfordert. Philippa Decker schwieg. Mit dem Zeigefinger wies sie auf die Anzeige der Außentemperatur. 19 Grad minus. Dann sagte sie, »Ist das ein Diesel?« »Ja«, nickte Cotton. »Versulzt Diesel nicht irgendwann?« »Ach was, so schnell passiert das nicht.« »Wenn Sie meinen, wir werden es ja erleben«, meinte Decker und zog den Schal fester um die Schultern.